es ist einfach wichtig, den Betroffenen auch darauf anzusprechen und deutlich darauf anzusprechen mit, hey, ist bei dir alles klar, du hast dich verändert, kann man dir irgendwie helfen, kann ich dich irgendwie unterstützen.
Burnout ist mittlerweile fast jedem ein Begriff. Bei Bore-out sieht es vielleicht teilweise noch ein bisschen anders aus. Dabei können nicht nur dauerhafte Überforderung, sondern auch Unterforderung und fehlender Sinn am Arbeitsplatz wirklich erhebliche Folgen haben. Meine heutige Gesprächspartnerin, die Anna-Maria, beschäftigt sich gerade aktuell sehr intensiv mit diesem Thema. Du schreibst nämlich deine Bachelorarbeit über Burnout und Bore-out, richtig?
Ja, genau.
Und untersuchst dabei nicht nur die Unterschiede, sondern auch die überraschenden Gemeinsamkeiten. In unserem Gespräch heute wollen wir jetzt ein bisschen genauer dahinschauen. Was steckt eigentlich wissenschaftlich hinter den beiden Begriffen? Wie entstehen Burnout und Bore-out? Und warum werden sie teilweise auch zu spät erkannt? Und natürlich auch für unsere Zuhörer dann am Ende die wichtige Frage, was können eigentlich Unternehmen konkret dagegen tun? Ich hatte vor ein paar Folgen davor mit der Gerli schon das Thema angekratzt und haben darüber gesprochen. Heute mit dieser Folge gehen wir wirklich noch ein Stück tiefer rein. Und ich freue mich, Anna-Maria, dass du jetzt dir die Zeit dazu genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Ich bin schon ganz gespannt, welche Einblicke du noch mal zusätzlich uns da geben kannst. Vielen Dank, dass du mit mir das Gespräch führst.
Ja, danke dir. Ich bin auch schon voll gespannt, ja, wo das jetzt hinführt.
Kurz zu dir, dass wir wissen, wer da mit uns spricht. Sag du mal bitte, was genau ist deine Position bei uns in der LHR? Seit wann bist du dabei? Weil du bist ja auch noch nicht ganz so lange dabei.
Ja.
Genau. Und wie bist du zu uns gekommen?
Ja, also ich bin im Consulting, im Lohnconsulting in der LHR seit April diesen Jahres, also noch nicht so lange. Bin aber schon voll im Arbeiten drinnen, also
ja,
langweilig wird es uns nicht. und ich bin eigentlich vorher beim Steuerberater gewesen,
mhm,
und danach noch bei einem Versicherer. Und leider habe ich beim Versicherer dann selber dieses Thema des Bore-outs durchleben müssen. Zumindest Erfahrungen vom beginnenden Bore-out machen müssen.
Okay, spannend. Ja, bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, das wäre jetzt meine Einstiegsfrage an dich gewesen. Warum hast du dich für dieses Thema in deiner Bachelorarbeit Burnout und Bore-out entschieden? Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast sogar selbst schon jetzt erfahren müssen, wie es sich anfühlt, Bore-out zu haben. War das wirklich der ausschlaggebende Grund, warum du dich für dieses Thema entschieden hast und es gewählt hast?
Es ist auch einer der Gründe gewesen, ja. Aber ich habe generell schon sehr früh die Erfahrung machen müssen in meinem Leben, wie es ist als Angehörige von einem Betroffenen, was Burnout betrifft. Weil ich 14 war, ist meine Mama an einem sehr starken Burnout erkrankt und das war für uns alle eine ziemlich schwierige Zeit. Ich habe sehr schnell erwachsen werden müssen, weil die Mama war halt einfach nicht mehr da. Die Mama war auf diversen psychiatrischen Einrichtungen und so weiter. Und ja, demnach hat mich dieses Thema schon immer ziemlich interessiert. Und jetzt in der Bachelorarbeit wollte ich das halt einmal genau unter die Lupe nehmen.
Gab es jetzt bei deinen bisherigen Recherchen bereits Erkenntnisse, die dich selbst überrascht haben, was du vielleicht vorher noch gar nicht so wusstest?
Ja, also ich habe es ziemlich interessant gefunden, dass es bei diesen Krankheiten gar nicht um wirkliche Modekrankheiten geht, wie man ja oft denkt, weil irgendwie ist es, glaube ich, eher bekannt, ja, Burnout ist halt jetzt erst seit ein paar Jahren oder halt ein Bore-out erst, weiß nicht, gefühlt seit ein paar Monaten wirklich präsent in der Gesellschaft. Aber Spannende ist, dass das Prinzip vom Burnout eigentlich schon sehr, sehr lange existiert, nur halt früher einfach anders betitelt wurde.
Was können wir uns vorstellen, in welchem Zeitraum kann man das legen? Wie lange gibt es das schon?
Also die ersten wirklichen Aufzeichnungen von wissenschaftlichen Methoden, wie man Burnout feststellt, sind in die 1980er Jahren von einer Psychologin damals gemacht worden. Diese Modelle werden heute weltweit nur verwendet. Es ist damals auch schon in diese Methoden berichtet worden, dass es erste Burnout-Forschungen schon im 19. Jahrhundert gegeben hat. Nur damals hat es natürlich nicht Burnout geheißen, sondern hat noch ganz andere Begrifflichkeiten gehabt und ist eher als Nervenschwäche abgetan worden.
Ja, Burnout wird ja nach meinem Empfinden im Alltag sehr schnell gleich mal verwendet, das Wort auch. Kennt jeder nach einer besonders anstrengenden Woche, hört man dann oft den Satz, boah, ich bin komplett ausgebrannt. Gell? Wissenschaftlich ist jetzt Burnout, wie du es jetzt schon angekratzt hast, deutlich komplexer als einfach nur vorübergehender Stress oder Erschöpfung. Wie wird Burnout wissenschaftlich definiert? Und woran erkennt man den Unterschied zwischen Burnout und einer normalen, vorübergehenden Stressphase?
Also spannend zu wissen ist, dass Burnout in der Wissenschaft als keine anerkannte Krankheit gilt. Und es bislang immer nur keine offizielle medizinische Diagnose dafür gibt und es oft nur als Angststörung oder depressive Störung abgetan wird in der Medizin. Demnach gibt es eigentlich nicht direkt die eine wissenschaftliche Definition für Burnout. Und zu deiner Frage, was der Unterschied ist oder wie man den Unterschied erkennt zwischen Burnout und einer normalen vorübergehenden Stressphase. Burnout ist ein sehr langsam entwickelter Prozess, der in verschiedene Phasen unterteilt wird. Und mit einer Depersonalisierung und Rückzug aus dem Sozialleben einhergeht. Und normale vorübergehende Stressphase weist meistens nur körperliche Symptome wie Schlaflosigkeit, Nackenverspannungen und sowas auf und vergeht ja auch wieder.
Jetzt kommt man so vor, dass Burnout eigentlich nicht als eigenständige Krankheit so per se definiert werden kann, richtig?
Ja.
Warum ist es jetzt teilweise so schwierig, Burnout eindeutig von anderen psychischen Erkrankungen abzugrenzen?
Einfach weil Burnout ein sehr komplexes Krankheitsbild aufweist. Also es hat sowohl psychische, physische als auch mentale Symptome, die oft auf andere Krankheitsbilder schließen lassen. Und vielleicht ist es auch noch spannend zu wissen, auch wenn Burnout nicht als eigenständige Krankheit definiert ist, so gilt es seit 2022 laut der WHO, also laut der Weltgesundheitsorganisation, als ein arbeitsbedingtes Syndrom, das aber zu komplex ist, um es als eigenständige Krankheit einzutragen.
Wenn es jetzt nicht als eigenständige Krankheit einzutragen ist, wie wird es dann konkret eingeordnet?
Burnout hat diverse Krankheitsbilder, eben dies mit, es wird meistens als Angststörung, depressive Episoden, depressive Störungen und so weiter abgetan in der Medizin.
Also ein Bündel von mehreren Krankheiten eigentlich,
ja,
oder?
Ja, das kann man so sagen.
Okay, jetzt wird, wie du gesagt hast, Burnout auch häufig vereinfacht mit zu viel Arbeit gleichgesetzt. Gell? Aber es reicht wahrscheinlich ja nicht aus, nur auf die Anzahl der Arbeitsstunden zu schauen. Also welche Faktoren führen jetzt tatsächlich zu Burnout? Geht es vor allem um Arbeitsmenge und Zeitdruck oder spielen auch, keine Ahnung, fehlende Kontrolle, mangelnde Anerkennung oder vielleicht auch persönliche Faktoren eine Rolle?
Also tatsächlich spielen fehlende Kontrolle, mangelnde Anerkennung und persönliche Faktoren oft eine größere Rolle als das tatsächliche Arbeitspensum. Wenn man auf die Faktoren schaut, die Burnout wirklich auslösen, da gibt es die individuellen Faktoren, wie zum Beispiel, wie gehe ich persönlich mit Stress um, oder innere Antreiber, wie dieses, jeder kennt's, sei perfekt, mach's allen recht, du darfst jetzt dann keine Fehler machen und so weiter. Und halt aber auch externe Faktoren, wie eben ist Arbeitspensum, ist soziale Umfeld, wie ist nicht nur mein privates soziales Umfeld, wie ist es in der Arbeit, wie habe ich die Kontakte und Vertrauensverbindungen in der Arbeit.
Das heißt also, eigentlich kann auch jemand einen Burnout entwickeln, der gar keine extremen Überstunden macht.
Ja, natürlich.
Ja. Welche wissenschaftlichen Modelle gibt es, die erklären, wie sich Burnout entwickelt? Verläuft es jetzt tatsächlich in bestimmten Phasen oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
Also wie vorher schon angemerkt, es gibt eben diese Forschung aus den 80er Jahren von der Psychologin, der Christina Maslach, die was eben bis heute weltweit anerkannt wird und bis heute weltweit verwendet wird. Und sie beschreibt in ihrem Burnout-Modell drei Kernmerkmale, und zwar die emotionale Erschöpfung, die Distanz und Zynismus gegenüber der Arbeit und auch eine verringerte Leistungsfähigkeit. Und wenn man auf die Phasen des Burnouts schaut, da durchleben die meisten Betroffenen drei große Phasen, wobei es da auch wieder Modelle gibt, die diese drei Phasen wieder untergliedern. Aber hauptsächlich in den meisten Modellen sind es drei Phasen. Und in der ersten Phase, das ist die aktive Phase, da haben die meisten einen sehr hohen Leistungsanspruch, sowohl in der Arbeit als auch den Mitmenschen gegenüber. In der zweiten Phase haben sie mehr Distanzierung und ziehen sich oftmals zurück, eben auch wieder in der Arbeit, der Familie, den Freunden gegenüber. Aber richtig bedenklich und auch ohne professionelle Hilfe nicht mehr überbrückbar wird das Burnout dann in der dritten Phase, in der Zusammenbruchphase. Betroffene leiden da dann stark unter psychischen und körperlichen Beschwerden. Und oft wird aber das Burnout leider erst in dieser letzten Phase erkannt, wenn es bereits stark fortgeschritten ist. Und ja, Folgen fürs Unternehmen sind halt dann sehr lange Krankenstände beim betroffenen Mitarbeiter.
Du hast ja jetzt zu Beginn gesagt, du musstest leider das schon selbst erfahren, weil deine Mama sehr stark daran erkrankt ist. Wie hast du das damals erfahren? Auch noch als eigentlich junger Mensch mit 15, richtig? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also ich war damals eben 14.
14, ja.
und es war eben, ja, die Mama ist eigentlich, so wie ich die Mama damals kenne, die war immer unterwegs. Die war eigentlich für jeden da, hat immer 120% gegeben, immer das Beste aus allem gemacht. Und auf einmal war die Mama halt nicht mehr so. Also auf einmal war so, dass sie nicht mehr einkaufen gehen wollte. Sie wollte mit uns nicht mehr das Haus verlassen. Sie wollte einfach nichts mehr machen. Und das ist in dem Alter für mich damals einfach nicht verständlich gewesen, weil du kennst das halt einfach so nicht. Du kennst die Person ganz anders und zu dem Zeitpunkt war die Mama aber dann auch schon in der dritten Phase, also in der Zusammenbruchsphase, dass sie eben nicht mehr das Haus verlassen wollte, dass sie soziale Kontakte gänzlich abgebrochen hat. Also sie hat auch mit ihren Freunden damals keine Kontakte mehr gepflegt. Und
wurde auch die, wie soll ich sagen, die Umgangsweise mit dir anders?
Ja, schon. Also wie gesagt, die Mama ist eigentlich immer da gewesen, wenn meine Schwester oder ich irgendwas braucht haben, kein Thema gewesen. Und es war so, wie wenn sie damals mehr genervt von uns gewesen wäre, obwohl sie das vielleicht gar nicht sagen wollte, aber es ist halt dann doch oft so umgekommen und dann ist sie jetzt ziemlich schnell dann eben in Behandlung gekommen. Und ja.
Ist sie selbst drauf gekommen, irgendwas läuft hier ganz, ganz falsch, in eine falsche Richtung, ich brauche jetzt Hilfe, oder hat es schon mehr auch das Schubsen in die richtige Richtung von euch gebraucht, von eurem Papa auch? Oder?
Ich glaube, damals war der Papa schon eine ziemlich ausschlaggebende Rolle, weil wie bei vielen Betroffenen merkst du das selber nicht, dass du dich veränderst. sondern es ist eher so, dass Außenstehende sagen, hey, irgendwas passt gerade nicht, du veränderst dich gerade komplett.
Kannst du jetzt, jetzt hast du auch durch deine Arbeit diesen wissenschaftlichen Hintergrund, kannst du das heute auch einordnen, welche Faktoren sie zu diesem Burnout gebracht haben? Was war zu viel für sie?
Ich glaube, das war damals generell sehr, sehr viele Faktoren, die da zusammengespielt haben, weil sie hat ganz normal 40 Stunden gearbeitet, sie war bei der Partei, sie war bei der Gemeindevertretung, sie hat eigentlich alles gemacht, was nur irgendwie möglich ist, und hat eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich Nein sagen können. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man auch hier und da mal Nein sagen kann und auf sich selber schaut und nicht immer auf das schaut, dass anderen passt und gut geht. Ja.
Mhm. Kannst du einen Zeitraum nennen, wie lange das gedauert hat von Erkennung, okay, ich brauche jetzt Hilfe, bis es dann wieder sich in eine Normalität eingependelt hat, bis sie wieder, kann man überhaupt sagen, ist man dann geheilt? Oder wenn man Burnout nicht mehr hat, um es mal plump zu sagen.
Also man muss schon sagen, von dieser Phase, meine Schwester und ich haben das damals, wie gesagt, eigentlich wirklich erst mitgekriegt, wie die Mama dann eigentlich dann schon in die Behandlung gekommen ist. Und von dieser Phase, bis sie dann wieder die Alte, möchte ich nicht sagen, weil die Alte ist sie, Gott sei Dank in dem Sinn nicht mehr. Also sie kann jetzt Nein sagen. Mhm. Aber bis sie wieder vom Burnout
ins normale Leben,
übertreten konnte, das waren schon Jahre.
Mhm.
Also es waren schon Jahre. Es war damals dann auch so, dass wir dann unseren kleinen Hund gekriegt haben, den Merlin. Weil der Arzt damals gesagt hat, die Mama braucht eine Aufgabe, sie braucht was, dass sie ausgeht, dass sie das Haus verlässt. Meine Schwester ist 7 Jahre älter wie ich, also meine Schwester hat zu dem Zeitpunkt nicht mehr daheim gewohnt. Ich war dann auch, wie gesagt, schon ziemlich selbstständig, weil halt von einem auf den anderen Tag einen Haushalt führen, klar, der Papa war mit mir daheim, aber der Papa war den ganzen Tag arbeiten und der Haushalt hat trotzdem irgendwie geführt gehört. Es ist zwar dann oft die Oma gekommen und hat mir geholfen, aber die hat halt auch nicht immer Zeit. Und demnach hat das eigentlich ziemlich lange gedauert alles, bis die Mama wieder da war. Und der Merlin hat damals schon sehr viel geholfen.
Mhm,
und er ist auch jetzt ein sehr großer Mittelpunkt bei uns daheim.
Mhm, schön. Bekommt deine Mama immer noch Hilfe externe? Oder ist es so, dass sie wirklich noch aktiv, konstant, dauerhaft an sich arbeiten muss? Oder ist sie mittlerweile an einem Punkt, dass sie wirklich eine Art angenommen hat, mit der sie sehr gut zurechtkommt?
Vielleicht das Lustige an dem Ganzen ist mittlerweile, dass die Mama mittlerweile selbst Burnout-Präventionsseminare abholt.
Mhm.
Die Mama arbeitet da jetzt in der Frauenberatung, hat sehr viel mit Frauen zu tun, die auch psychische Probleme haben, psychische Belastungen haben. Und ja genau, halt immer wieder Burnout-Präventionsseminare.
Und dass ihr wahrscheinlich auch selbst hilft oder geholfen hat, das
ja.
alles zu verarbeiten.
Ja, bestimmt.
Was kannst du jetzt jemanden empfehlen, sei es jetzt für die betroffene Person selbst, wo es vielleicht echt schwierig ist, das überhaupt selbst zu erkennen, hey, ich bin in einer unguten Situation, wo das schon zum Burnout hinläuft. Manche sind sich das vielleicht bewusst auch, aber trauen sich vielleicht nicht, Hilfe zu holen. Aber auch, was kannst du vielleicht dem Umfeld mitgeben, die sehen, okay, bei dem oder derjenigen hat sich stark was verändert und aus meiner Sicht glaube ich, dass das eher eine ungesunde Art und Weise ist.
Also ich persönlich bin immer schon ein ziemlich großer Fan von Kommunikation gewesen und ich finde, es ist einfach wichtig, den Betroffenen auch darauf anzusprechen und deutlich darauf anzusprechen mit, hey, ist bei dir alles klar, du hast dich verändert. kann man dir irgendwie helfen, kann ich dich irgendwie unterstützen. Ich glaube, dass das schon sehr viel verändert, wenn der Betroffene merkt, okay, da ist irgendwer, der was mich unterstützen wird, dem was ich vertrauen kann.
Okay, sehr spannender persönlicher Einblick. Kommen wir jetzt zu dem Thema Burnout. Das ist auch mehr als nur Langeweile im Büro.
Auf alle Fälle.
Ja, also wie gesagt, bei Burnout denken wir jetzt an zu viel Arbeit, zu hohen Druck, zu dauerhaften Überforderung. Burnout scheint zunächst genau das Gegenteilige zu sein. Trotzdem geht es dabei nicht einfach nur um einen ruhigen Nachmittag oder gelegentliche Langeweile. Was ist Burnout genau? Und wo unterscheidet sich das jetzt von einem Arbeitstag, an dem man einfach mal ein bisschen weniger zu tun hat?
Ja, also Burnout beschreibt eigentlich einen Zustand chronischer Unterforderung, Langeweile oder fehlende Sinnhaftigkeit im Beruf. Und im Vergleich zu einem Arbeitstag, wo einfach mal weniger zum Tun ist, das ist halt einmalig. Mhm. Wohingegen ein Burnout eben eine chronische anhaltende Unterforderung darstellt.
Also das ist auch die wissenschaftlich klar Definition chronische Unterforderung.
Ja, wobei Burnout auch gleich wie Burnout nicht als eigenständige Krankheit anerkannt wurde bis jetzt. Und auch erst seit 2007 wirklich untersucht wird.
Mhm.
Damals von einem Unternehmensberater und Psychologen gemeinsam, der was es 2007 dann alles bekannt gemacht hat, erstmalig.
Um was geht es jetzt bei Burnout wirklich? Ist es wirklich ausschließlich zu wenig Arbeit? Oder wie auch hier, ist es der fehlende Sinn? Monotone Aufgaben oder dass man auch Entwicklungsmöglichkeiten nicht hat.
Ja, genau. Also zu den möglichen Ursachen zählen eben neben dem, dass ich zu wenig Arbeit habe, eben auch die monotonen Aufgaben, fehlende Verantwortungen, keine Entwicklungsmöglichkeiten oder generell auch keine Entwicklungschancen in meinem Beruf. Aber auch die fehlende Anerkennung für die geleistete Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten Punkte.
Also kann man jetzt eigentlich provokant sagen, jeder Fließbandarbeiter leidet an Burnout.
Na, würde ich jetzt nicht so pauschal behaupten.
Wieso würdest du das jetzt so nicht sagen?
Ich finde, das kann man so pauschal nicht behaupten, weil jeder Mensch anders ist. Jeder Mensch ist individuell und wenn wir uns das jetzt vielleicht nicht vorstellen können, jeden Tag am Fließband zu arbeiten, weil das für uns einfach eine langweilige, nicht erfüllende Arbeit ist, gibt es vielleicht Menschen, denen aber genau das eigentlich passt und die wollen vielleicht gar nicht eine Arbeit haben, die was sie jeden Tag aufs Neue fordert.
Also das Gleiche können wir ja auch sagen bei Burnout, dass es wahrscheinlich sehr stark von der Persönlichkeit abhängt, von jedem persönlich. Nicht jeder ist gleich mit zu viel Arbeitsmenge, mit Zeitdruck oder fehlende Kontrolle überfordert. Gell? Manche brauchen das vielleicht auch mehr, gell? Oder können einfach viel besser damit umgehen,
ja,
gell? Und das anders wegstecken. Kann man sagen, wie lange muss jetzt so eine Situation bestehen, damit das wirklich problematisch ist? Also per Definition ist es chronisch, aber ab wann ist es chronisch? Ist es ab einer Woche, ist es ab einem Monat, einem Jahr, mehrere Jahre?
Ja, das kann man so spezifisch eigentlich nicht beantworten, weil das auch wieder von Person zu Person unterschiedlich ist, weil jeder hat andere Befinden. Jeder hält es vielleicht länger durch, dass er mal nichts zum Nachhinein hat, um das jetzt dann so kurz zu sagen.
Wie zeigt sich Burnout konkret im Arbeitsalltag? Welche Symptome oder Verhaltensweisen sind jetzt typisch?
Das ist ganz spannend. Burnout-Betroffene wirken nämlich nach außen hin immer beschäftigt. Sie versuchen beispielsweise Arbeitsaufgaben künstlich zu verlängern oder einfach Beschäftigungen vorzutäuschen, um eben nicht den Eindruck zu erwirken, dass sie keine Arbeit haben.
Du hast ja auch zu Beginn gesagt, du hast selbst zumindest mal die Anfangsphase von Burnout persönlich erlebt. Könntest du ein bisschen Einblick geben? Wie hast du das gemerkt? Wie sah dein Arbeitsalltag aus? Wie hat sich das verändert? Wie hast du dich gefühlt?
Ja, also ich war damals in meinem letzten Job eben in der Versicherungsbranche für eine Unternehmensneugründung zuständig. Und die erste Zeit habe ich ja immer sehr viel zum Tun gehabt. Und ab einem gewissen Punkt war es halt dann so, dass meine Aufgaben eigentlich fast alle erledigt waren. Ich habe in der Woche nur noch einen Termin gehabt, wo ich wirklich was zum Tun gehabt habe. Und die restliche Zeit bin ich im Homeoffice gesessen zu 100%. Habe zwar eine dauerhafte Erreichbarkeit für meine Chefidetten damals gehabt, aber keine Arbeit. Also ich habe auch eine freie Zeiteinteilung gehabt, aber von der freien Zeiteinteilung kann man meines Erachtens nicht sprechen, wenn du dauerhaft erreichbar sein musst. Und ich habe das halt dann damals irgendwann gemerkt, dass ich sehr leicht reizbar geworden bin, dass ich dauerhaft müde war, obwohl ich eigentlich eh ganz normal geschlafen habe, dass ich für nichts mehr Motivation aufbringen habe können, also sei es wirklich Uni-Zeit jetzt an. Ich habe mich, obwohl ich wirklich die Themen und so weiter und alles immer gern gemacht habe, und ich bin ein Mensch, der sehr gern lernt und der das wirklich gern macht, aber eben für so Sachen, die was ich gern mache, nicht mehr motivieren können. Ich habe dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr wirklich Lust gehabt, dass ich Zeit mit meiner Familie verbringe, obwohl meine Familie alles für mich ist. Also meine Familie ist an erster Stelle. Und das ist halt dann so gewesen, dass meine Schwester mich dann damals mal drauf angeredet hat mit, hey, was ist los? Du hast keine Zeit mehr. Geht's dir nicht gut? Und da habe ich dann eigentlich das erste Mal wirklich nachgedacht mit, hey, nein, mir geht es gerade echt nicht so gut. Ich bin gerade nicht die, was ich normalerweise bin, die, was immer happy ist und mit einem Grinsen durchs Leben geht. Sondern, ja.
War dir gleich klar, dass das Board ist oder nein, sein kann?
Nein, auf keinen Fall. Also ich habe gemerkt, es passt irgendwas nicht und ich muss irgendwas unternehmen, weil ich habe mir damals bei der Mama geschworen, dass ich, wenn ich irgendwann einmal was merke, das nie so sehr an mich heranlassen werde, dass mir so schlecht geht, wie es der Mama damals gegangen ist. Und demnach habe ich dann auch gleich einmal mit der Mama darüber geredet und habe zur Mama gesagt, okay, Mama, irgendwas stimmt nicht, mir geht es überhaupt nicht gut, mich freut nichts, wie man so schön sagt. Und habe mir dann aber auch gleich direkt professionelle Hilfe geholt. Und da hat sich das dann herauskristallisiert, dass das wirklich die Anfangsphase vor einem Burnout ist. In dem Fall ziemlich schnell bemerkt, weil ich eben eigentlich nicht dieser Mensch bin, der was da immer frustriert durchs Leben läuft, sondern normalerweise schon ziemlich glücklich.
Jetzt hast du gesagt, glücklicherweise relativ schnell erkannt. Im Härtefall, wie weit reizt diese Krankheit das aus, körperlich, psychisch? Wie weit hätte es rein theoretisch gehen können?
Ja, also Burnout kann eigentlich die gleichen Folgen haben wie Burnout, dass du wirklich komplett depersonalisiert bist und nichts mehr allein machen kannst.
Mhm.
Also es hat ziemlich ähnliche Symptome wie Burnout und ja, man hat dann eben Gott sei Dank sehr schnell einen Schlussstrich gezogen.
Also Job gewechselt.
Genau. Man muss auch dazu sagen, wenn du dann immer wieder mal hörst, wenn du sagst, hey, man, heute ist nichts zum Tun, bla bla bla, und dann erklären dir alle wieder Leute aus deinem Umfeld, ja, sei doch froh, du wärst fürs Nichts da zahlt. Ja, ich bin aber kein Mensch, der was fürs Nichts da zahlt werden möchte. Ich bin ein Mensch, der was arbeiten möchte, der was gebraucht werden will. Und das ist halt auch oft so eine Aussage, glaube ich, die sehr viele Betroffene oft hören.
Mhm. Dann hast du den Job gewechselt und wie schnell hast du dich dann wieder gefangen?
Ich habe dann damals das Gespräch mit meinem ehemaligen Chef gesucht und habe ihm gesagt, dass es mir gerade überhaupt nicht gut geht. Ich hätte nämlich zu dem Zeitpunkt nur gehofft, dass man es irgendwie in dem Job nur anders zu machen. Hab dann aber während des Gesprächs sehr schnell gemerkt, dass er das überhaupt nicht ernst nimmt, was ich ihm gerade sage. Er hat mir dann auch gesagt, ja, es gibt halt Menschen, die sind psychisch labil. Worauf ich dann damals auch zu ihm gesagt habe, ich würde mich jetzt nicht pauschal als psychisch labil bezeichnen, weil dann hätte es wahrscheinlich gar nicht so lange durchgezogen. Aber ja, ich habe dann damals gesagt, nein, das hat für mich keinen Sinn, habe einen Schlussstrich gezogen. Das war letztes Jahr im Anfang Dezember. Ja, ich habe dann eben mit Mitte April jetzt bei der LHR angefangen. Ich muss sagen, ich habe die Zeit dazwischen sehr für mich genutzt und habe sehr auf mich selber geschaut, eben auch Urlaub gemacht und mal wirklich abgeschalten und vor allem weg, wo es mich jetzt an daheim so sonst nur aufgehalten hat. Und ich habe meine Motivation auf alle Fälle wieder gefunden. Und gerade jetzt in der LHR bin ich super glücklich. Also
Fahrt wird man sicher. Das hören wir gerne, ja.
ja.
Um noch ein bisschen jetzt auf deine wissenschaftliche Arbeit einzugehen, kann man, wie wird Burnout überhaupt in Studien untersucht oder gemessen? Gibt es dafür etablierte Verfahren? Genau, die gleiche Frage gilt auch für Burnout.
Ja, also das ist eigentlich gleich wie beim Burnout. Da gibt es eben diese Tests, die, wo es dann eben in der Medizin verwendet werden. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Tests, eben wie diese Studie von der Maslach beim Burnout. Gibt es auch beim Burnout sehr viele solche Studien, die eben so psychische Tests beinhalten mit Ja-Nein-Fragen, wo man schon mal eine sehr gute Einschätzung, wo Experten schon mal eine sehr, sehr gute Einschätzung, glaube ich, kriegen, wo du gerade psychisch stehst in deinem Leben.
Gerade weil sich bestimmte Symptome ähneln, ist wahrscheinlich aber auch die Abgrenzung nicht immer ganz so einfach. Wie kann man unterscheiden, ob jetzt eine Person unter Burnout, Boreout, allgemeiner Unzufriedenheit oder möglicherweise auch anderen psychischen Erkrankungen leidet?
Also ich glaube, so ein Laie wie wir jetzt sein könnte das wahrscheinlich nie unterscheiden. Wie gesagt, beim Burnout ist es teilweise so, dass die Betroffenen eben so viel Arbeit vortäuschen, dass Außenstehende oft meinen, dass sie am Burnout leiden. Deshalb glaube ich, dass man das als Laie gar nicht so wirklich abgrenzen kann oder feststellen kann, ob die Person jetzt Burnout, Burnout oder eine andere psychische Erkrankung hat. Ich glaube, das kann dann wirklich eigentlich nur der Experte feststellen.
Kann dann auch genauso nur ein Experte wahrscheinlich feststellen, ob jetzt die Gefahr besteht, dass Burnout mit Faulheit verwechselt wird und Burnout umgekehrt als mangelnde Belastbarkeit?
Ja, ich finde, das ist in der heutigen Gesellschaft sowieso ein bisschen ein Problem, dass eben Burnout oft mit Faulheit gleichgestellt wird und eben Burnout als, ja, der hält halt einfach keinen Stress aus. Das finde ich eigentlich sogar ein bisschen traurig in der heutigen Gesellschaft.
Kann eine Person im Laufe ihres Berufslebens auch zwischen beiden Extremen wechseln? Also zunächst einmal vielleicht komplett überfordert und dann später stark unterfordert?
Ja, natürlich. Das eine schließt das andere in weiterer Folge dann nicht aus.
Kommen wir jetzt zur Frage, was können Unternehmen konkret tun?
Ich glaube, so gute Indizien sind, wenn der Mitarbeiter auf einmal eine mangelnde Konzentration hat, vermehrt Fehler auftreten in der Arbeit oder ein ziemlich wichtiger Punkt, wenn ein Rückzug aus gemeinschaftlichen Aktivitäten stattfindet, also der Mitarbeiter bei Firmenfeiern auf einmal nicht mehr dabei ist oder nicht mehr die Pausen im Gemeinschaftsraum verbringt, obwohl er da eigentlich immer war. Ich glaube, auf solche Kleinigkeiten zu schauen, ist zwar für Unternehmer sicher sehr schwierig, wenn man das bei allen seinen Mitarbeitern macht, aber ich glaube, dass das schon sehr gute Anzeichen dafür sind, um wahrzunehmen, ob wer unterfordert oder überfordert ist.
Was kann man als Unternehmen jetzt auch konkret tun? Also reichen da zum Beispiel Gesundheitsangebote und das denke ich, Resilienztraining, Obstkörbe, was kann man konkret tun?
Also ich würde auf alle Fälle mal sagen, die Arbeitsbelastung regelmäßig überprüfen und vielleicht da regelmäßige Screenings einzubauen von der Mitarbeiterzufriedenheit. Und ja, Gesundheitsangebote, Resilienztrainings und solche Sachen sind zwar meiner Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung und ein sehr gutes Zusatzangebot, wenn ich mir da jeden Tag meinen Apfel in der Früh nehmen kann. Ja. aber allein das verhindert natürlich nicht, dass ein Mitarbeiter in einen Burnout oder in einen Bore-out stürzen kann.
Mhm. Also das wäre jetzt auch, es gilt für beides, ein Burnout und Bore-out, weil
ja.
Oft vielleicht bei Bore-out sucht man dann eher bei der betroffenen Person selbst die Verantwortung. Wohingegen man ja bei Burnout wahrscheinlich eher die Verantwortung schon eher beim Unternehmen sucht. Gell? Aber eigentlich auch bei Bore-out ist ja. Die Verantwortung beim Unternehmen.
Ja, ich glaube, das ist aber auch nicht nur beim Unternehmen, weil der Mitarbeiter muss schon selber eben auch den, wenn man es dann einmal merkt, den Willen haben, dass man das offener anspricht und eben Hilfe zulässt.
Mhm. Man kann regelmäßige Mitarbeitergespräche führen, gell? Leistungen und Ziele anpassen. Wie geht man jetzt aber als Unternehmen mit einer Person um, die mehr Verantwortung, mehr Aufgaben übernehmen möchte, aber das Unternehmen eigentlich dauerhaft keine Aufgaben bieten kann?
Ich glaube, du hast auch wieder der Punkt Kommunikation einfach sehr wichtig, also einfach offen darüber sprechen und den Mitarbeiter aber auch die Möglichkeit vor einem Jobwechsel in Aussicht stellen und ihn, wenn das gewünscht ist, in der Hinsicht auch unterstützen.
Mhm. Ja, jetzt würde ich gerne noch mit dir einen kurzen Faktencheck machen, auf 3 Mythen eingehen. Also ich gebe dir jetzt nur 3 Aussagen, die man rund um das Thema Burnout und Bore-out häufig hört. Und du sagst uns, was jetzt daran stimmt und vielleicht dann nochmal kurz wissenschaftlich aufgreifen. Also Mythos Nummer 1, Burnout bekommen vor allem Menschen, die nicht belastbar genug sind.
Ja, das hört man sehr oft. Das ist aber falsch, weil Burnout kann Menschen in unterschiedlichen Berufen und Lebenssituationen treffen. Also es kann die jetzt genauso treffen wie ein CEO von, weiß ich nicht was, für einer riesengroßen Firma.
Mhm.
Aber genauso eine Reinigungskraft oder ein Bauarbeiter.
Mhm. Okay, Mythos Nummer 2. Wer Bore-out hat, ist eigentlich nur faul und müsste sich selbst mehr Arbeit suchen.
Das würde ich jetzt dann auch als falsch betiteln. Bore-out beschreibt nämlich wirklich eine ernstzunehmende psychische Belastung, eben durch eine dauerhafte Unterforderung und eine fehlende Sinnhaftigkeit.
Mhm. Und Mythos Nummer 3. Solange jemand seine Aufgaben erledigt und keine Fehler macht, gibt es für das Unternehmen keinen Handlungsbedarf.
Nein, also ein Unternehmen hat meiner Meinung nach immer die Pflicht, auf das psychische und physische Wohl seiner Mitarbeiter zu achten.
Mhm.
Also nur weil die Aufgaben erledigt werden,
ja.
Finde jetzt nicht, dass das Unternehmen nicht handeln sollte.
Jetzt fällt mir noch eine zusätzliche Aussage ein. weniger Arbeit ist automatisch die richtige Lösung, sobald sich erste Burnout-Symptome zeigen.
Na,
ja.
Entscheidend ist da vor allem eben die Unterstützung des Betroffenen und dass man den auch ernst nimmt und dass der aber auch das Gefühl hat, ernst genommen zu werden.
Mhm. Ja, jetzt haben wir gesehen, dass sowohl Überforderung als auch Unterforderung wirklich ernsthafte Folgen haben können und dass es bei beiden Phänomenen um deutlich mehr geht als nur die reine Menge der Arbeit. Was ist die wichtigste Erkenntnis, die jetzt Unternehmen, Führungskräfte, Mitarbeitende aus deiner Bachelorarbeit mitnehmen können und sollen?
Ja, das ist wieder der Punkt Kommunikation, immer offen und authentisch sein. Prävention ist immer besser, als nachher die Nachsorge zu übernehmen. Und dass ein soziales Miteinander und ein gegenseitiges Achten und Wertschätzen bestimmt viel von den Gefahrenpotenzialen für Burnout und Burnout schon mal verringern kann.
Genau, und festhalten können wir auch, Burnout und Burnout beginnen an unterschiedlichen Punkten, doch beide geht langfristig die Balance zwischen Anforderungen, Fähigkeiten, Sinn und Erholung verloren.
Ja.
Genau deshalb oder gerade deshalb sollten Unternehmen nicht erst reagieren, wenn Mitarbeitende ausfallen, weil dann ist das eigentlich schon viel zu spät. Das heißt, früher hinschauen, ehrliche Gespräche, wie schön du es auch gesagt hast, die Kommunikation, in wie vielen anderen Bereichen ist das A und O, und ermöglichen gute Arbeitsbedingungen, die einfach das Dauerhafte überfordern oder unterfordern, vorbeugen. Anna-Maria, vielen, vielen lieben Dank für deine wissenschaftlichen Einwände, aber natürlich auch für die sehr persönlichen Einblicke. Ich habe doch einiges Neues jetzt gehört und ich glaube auch für unsere Zuhörer war es sehr spannend zu folgen. Vielen Dank.
Ja, danke dir. Es war sehr nett.